Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Ja, und wenn ihr diese Musik hört, dann ist das immer das eindeutige Zeichen. Wir haben ein Radsport-Quiz. In dieser Folge wird wieder geraten oder auch gutes Wissen kundgetan. Und zwar
nennen wir es Raten.
Der dritte Teil des Radsport-Quizzes. Und ihr könnt natürlich wieder mitmachen. Und heute bin ich, Moritz, der Quizmaster. Und meine beiden Kandidaten sind der Christian und der Erik. Hallo zusammen.
Grüßt euch.
Guten Tag.
Und es ist wieder so, wir werden Fragen haben, verschiedene Kategorien, Zahlen, Fakten und Sprüche, Schätzfragen, Technikfragen, Radsport, Profi-Radsport ist natürlich auch wieder mit dabei und die beiden, ich werde hoffentlich, wir hatten ja beim letzten Mal dann auch schon mal, je länger das dauerte, umso schwieriger war es eigentlich den genauen Punktestand noch im Auge zu halten. Hoffentlich gelingt mir das heute.
Auch ein Segen.
Ich glaube, ich habe die Folge dann noch 5-mal gehört und mitgezählt, aber tatsächlich habe ich verloren beim letzten Mal.
Das Wertungswiderspruch eingelegt beim Wettkampfgericht, aber der wurde abgeschmettert, oder?
Abgeschmettert,
ja. Okay, das Verfahren beim Kass läuft noch.
Ja, also wie immer, ihr könnt mitraten für euch und schreibt uns dann gerne hinterher, wie viele Fragen ihr richtig hattet oder wo ein Redakteur eurer Meinung nach komplett versagt hat oder wo die Frage auch vielleicht völliger Bullshit war. Wir machen das so, dass ich natürlich die Fragen vorlese und die beiden, je nachdem wie die Kategorie ist, müssen sich bemerkbar machen. Und zwar der Erik auf diese Art und Weise und der Brunki so.
Klingt komplett anders. Klingt
eindeutig, ganz eindeutig zuzuordnen.
Ganz
und
Fahrzeug.
Dann wird geantwortet, wenn es eine Kategorie ist, wo es um Geschwindigkeit geht. Und ich würde sagen, wir machen gar nicht lang rum, sondern fangen direkt an. Und zwar?
Ich muss vielleicht vorher noch loswerden. Also Brunki hat natürlich ganz klar die Favoritenrolle, weil er hat schon mal gewonnen, ich nicht. Also bei ihm ist die Fallhöhe viel, viel höher.
Das ist jetzt der psychologische Druck, der aufgebaut wird, oder?
Ich beschreibe nur die Fakten.
Meine Schuldigkeit getan, ich gehe hier ganz entspannt ran.
Das ist die richtige Einstellung. Wir haben 6 Kategorien insgesamt, das kann ich euch vielleicht schon mal vorweg sagen. Okay, erste ist ein Versuch, um ein bisschen warm zu werden. Und zwar heißt die Kategorie Zahlen, Fakten und Sprüche. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich habe einfach nur ganz, ganz kurze Sachen, die ich reinwerfe. Und ihr müsst, das natürlich alles im Radsportkosmos, ja. Und ihr müsst nur an dem Satz oder der Zahl oder so müsst ihr die Antwort quasi antizipieren und herausfinden. Also probieren wir es einfach mal.
Das heißt, Schnelligkeit vor...
Schnelligkeit zählt auf jeden Fall jetzt.
Vor Sicherheit.
Also ich sehe schon, die Fahrradklingeln sind hier schon gespannt in den Händen. Okay, und los geht's. Erstes Ding. Also die erste Assoziation, die euch dann zu diesem, was ich sage, in den Sinn kommt. 4 Sekunden.
Tour de France, FAM 2024, Kasia Nevia-Doma gewinnt vor Demi Vollering.
Erster Punkt für Erik.
Stop the count.
Okay, fertig.
So, und wir machen direkt weiter. 200 Jahre. Da sieht man, wie gut ihr Roadbike lest. Verdammte Axt.
Vor 200 Jahren wurde die Straße zum Stilfser Joch angelegt, gebaut, wie auch immer.
Sehr richtig, ja. Tatsächlich, unser Roadbike-Sonder- oder ja, der Themenschwerpunkt Stilfser Joch in der Ausgabe 8/24. Wer sie aufmerksam gelesen hat, weiß, das Stilfser Joch wird 200 Jahre alt. Wird wahrscheinlich mit einem Giro d'Italia, die Giro d'Italia-Strecke ist ja zu dem Zeitpunkt, wo wir das gerade aufnehmen zumindest, noch nicht enthüllt, aber es halten sich hartnäckige Gerüchte, dass das Stilfser Joch wegen dieses runden Geburtstages Teil der Strecke sein wird.
Ich meine sogar, gehört zusammen als Bergankunft und auch Tour de Suisse soll wohl auch eine Bergankunft auf dem Stelvio planen.
Mhm. Ist, das wird ja eng da oben.
Also ja, vielleicht zeitgleich, so aber
ein bisschen sind aber wir auch dazwischen.
Ja. Ja. Wir machen weiter. I'm gone, I'm dead. Das war Brunki.
Tadej Pogacar, yes!
Genau.
Immerhin, nicht zu null.
Ja. So. Jetzt vielleicht ein bisschen tricky. 2115 Meter.
Col du Tourmalet.
Nicht, ich glaube, ich lasse jetzt das mit dem Gejubel. machen wir nur bei herausragenden Antworten. Das ist richtig. Kurzer Zwischenstand 3:1 für Erik. Mhm. 9:09.
Ah, okay. Ich glaube, ja. Ich meine Jan Ulrichs Vorsprung bei seinem Toursieg 1997.
Respekt.
Auf Richard Virenc.
Respekt. Das ist richtig. So. Tour de France 1977.
Bernard Hinault.
Ich meine nicht, das jetzt bringst du mich ins. Ich meine nämlich etwas anderes. Ich wollte auf etwas anderes hinaus.
Also das war 10 Jahre, bevor ich geboren wurde. Da gehe ich leider nicht mehr als Zeitzeuge oder noch nicht als Zeitzeuge durch.
Das ist richtig.
Boah, ich war genauso wenig geboren.
77.
Aber hätte Ino jetzt überhaupt gewonnen, Erik? Also
da ist ja keine...
Du merkst.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber nee, das kann auch nicht sein. Ich hätte gesagt, letzter, also 5. Toursieg von Eddy Merckx, aber...
Also der war es sicher nicht. Es ist die Tour... wo Didi Thurau 15 Tage in Gelb gefahren ist und einen unglaublichen ersten Tour de France Boom in und eine Euphorie in ganz Deutschland ausgelöst hat. Mhm. Der gesagt, dass,
ja, der Boom ist an mir damals aus genannten Gründen vorbeigegangen.
Ja, trotzdem dachte ich, das könnte man wissen. Ja. 290 Kilometer.
Die längste Tour-Etappe der Geschichte.
Nee, die war länger, definitiv.
Die war definitiv länger. Es wurden ja früher so 400, 500 Monster-Etappen gefahren.
Also wenn man das jetzt großzügig rundet, sage ich Mailand-Sanremo.
Ja, Mailand-Sanremo ist richtig. Das okay. War, darauf ging das ab. Ich hab geschaut, es ist tatsächlich nicht immer Summe X, sondern es ist mal 289, dann ist es mal 297 und
Ja. Wie steht's? Ich
bin 5:1.
5:1.
Ja.
Das sieht gut aus.
So. Es sind jetzt 3 Zahlen, das ist ein bisschen tricky, aber vielleicht kommt ihr trotzdem drauf. 1909, 1910, 1912.
Mont Ventoux.
Ja, warum?
Ich glaube, da gibt es einfach diverse verschiedene Angaben. Neulich habe ich auch gehört, die Kalmit ist jetzt irgendwie einen Meter höher als angenommen. Ich glaube, der Mount Everest wurde vor ein paar Jahren auch gesagt,
auch ist angepasst,
einen Meter höher als angenommen.
Geschichte muss umgeschrieben werden. Ja, aber tatsächlich, der Mont Ventoux nächstes Jahr bei der Tour de France endlich wieder dabei.
Ja, aber warum der jetzt 3 Zahlen hat und irgendwie, weil man sich bei anderen Pässen so sicher ist, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wer da.
Ich finde es immer schön, wenn man
Knick in der Optik hatte beim Ablesen der Zahlen.
Wenn ich mit meinem gerade Computer hochfahrt, dann ist auf der Passhöhe auch nie die offizielle Zahl, die da steht. Das geht immer auseinander.
Das geht immer auseinander. Letzte Zahl für diese erste Kategorie, oder es ist eine Zahl, habe ich jetzt schon verraten, 1885.
Erfindung des Fahrrads.
Ja, das war tatsächlich noch ein bisschen früher, aber 1885 ist trotzdem gerade für den Rennradsport. Ich helfe noch ein bisschen, den italienischen Rennradsport ein wichtiges Datum. Ich löse auf, es ist das Gründungsjahr der Marke Bianchi. 1885, stimmt, ja. War teilweise ja. auch auf den Rädern, stand es mit drauf. Es gibt das Modell 1885.
Es war, als du die Zahl genannt hast, war bei mir im Kopf so, ja, warte mal, da war was. Was war das?
Ja. Campagnolo.
Mein erster Gedanke war Paris-Roubaix. Nee, das war 1896.
Also der Zwischenstand nach der ersten von 6 Kategorien steht es 6-1 für Erik. Aber es ist noch alles drin. Und jetzt kommen wir zur zweiten Kategorie. Es ist eine neue Kategorie, die ich mir ausgedacht habe, und zwar Profi-Trikots.
Das ist ein super Podcast-Thema, finde ich.
Finde ich auch.
Das gelbe Trikot der Tour de France ist eine Ikone des Sports. Bei vielen anderen Wertungen wechselten hingegen die Trikotfarben im Verlaufe der Zeit. Wen oder was ehrte das schwarze?
Den letzten der Tour de France.
Jein.
Den letzten beim Giro d'Italia.
Ah, das ist, ihr bekommt beide einen halben Punkt, weil okay. Es ist der letzte in der Gesamtwertung, ist genau richtig. Mhm. Allerdings ist es beim Giro d'Italia gewesen. Das heißt, jetzt muss ich das versuchen, so hinzukriegen, dass ich das hier auch später.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Ja. Also, es steht 6,5-1,5 jetzt. Also, dieses Trikot gab es tatsächlich nur zwischen 1946 und 1951. Mhm. Das wurde deshalb abgeschafft, weil ein regelrechter Streit entbrannte und wirklich die Fahrer angefangen haben, sich gegenseitig, also vorsätzlich langsam zu fahren, um in dieser Wertung dieses Trikot zu bekommen. Sie haben sich dann in Bars herumgetrieben, im Gebüsch versteckt und teilweise alles Mögliche gemacht.
Dem Gegner über die Schiedslinie geschubst.
Und also das wurde dann so ein bisschen so klamaukig, dass der Veranstalter des Giro d'Italia dann gesagt hat, okay, dieses schwarze Trikot, das schaffen wir wieder ab. Nächstes Wertungstrikot. Wen? Hab ich es jetzt verraten? Ja. Okay, es war ja auch ein Wertungstrikot. Aber nächstes ist auch ein Wertungstrikot. Wen oder was ehrt das weiße Trikot mit blauen Punkten?
Den Gesamtführenden der Bergwertung bei der Spanien-Rundfahrt.
Das ist absolut korrekt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es sind vielleicht zu viele Profisportfragen.
Ach, da kann man nie genug Fragen stellen.
Erik hier ein bisschen übervorteilt wird. Wen oder was ehrt das rote Trikot bei der
Spanien-Rundfahrt hoffentlich?
tatsächlich nicht. Das sage ich jetzt aus Fairnessgründen dazu. Also, wen oder was ehrt ein rotes Trikot? Ich hätte die Frage auch komplett ausformuliert. aber da du so früh jetzt schon gebimmelt hast, gebe ich dir nur den Hinweis, dass es nicht die Spanien-Rundfahrt ist. Da wäre es nämlich was?
Da ist der Gesamtführende, ist ein Rot. War ja früher mal in Gold.
So, also dann muss umformuliert werden. Wen oder was ehrt ein rotes Trikot?
Ja, das den Gesamtführenden der Deutschlandtour.
Das wäre mir neu. Ich dachte, das wäre dieses Blau.
Ah, stimmt, das haben die dieses Jahr geändert, ne?
Ja.
Mhm. Nee, das war ganz lange rot, stimmt.
Also ich mache euch am besten beide den halben Punkt wieder weg. Oder?
Ja, ja.
cut. Es ist der beste Bergfahrer bei der Tour de Suisse. Ein bisschen nerdig, gebe ich zu.
Okay.
Aber die Frage war ja so, wen ehrt das rote Trikot bei der Tour de Suisse? Und dann
hast du es gewusst, dass der Bergbeste bei der Tour de Suisse ein rotes Trikot hat?
Nee.
Okay, Gott sei Dank.
So. Der letzte Frage in dieser Kategorie. Derzeit ist das bei der Spanien-Rundfahrt das Trikot des Gesamtführenden rot. Da haben wir es wieder. Welche Farbe hatte das Leader-Trikot, als Jan Ullrich 1999 die Spanien-Rundfahrt gewann?
Gold.
Gold ist richtig.
Ich habe es ja eben schon erzählt.
Ja.
Okay, dann sagen wir jetzt, du kriegst den Jubel.
Und ich
aber keinen Punkt.
Was?
Herr Brunki kriegt noch einen halben Punkt dazu, hat jetzt einen ganzen. So,
dann muss ich mir meine Punkte zusammenbetteln.
So, steht es 7,5-2.
Kannst du verschmerzen.
So, wir kommen zur nächsten Kategorie. Ich habe die nämlich nicht chronologisch aufgeschrieben, deswegen muss ich hier jetzt ein bisschen in meiner Zettelwirtschaft arbeiten. So, die sind die Technikfragen.
Oh Gott sei Dank.
Oh. Technikfragen. Also, erste Frage.
Auch wieder auf Geschwindigkeit.
Auch auf Geschwindigkeit. Einfach bimmeln, wenn ihr die Antwort kennt. Möglichst erst bimmeln, wenn ihr die Frage zu Ende gehört habt. Giants TCR Rennrad gibt es mittlerweile in 10. Generation. Wofür steht die Abkürzung TCR? Betretenes Schweigen.
Und mangelnde Englischkenntnisse.
Keine Ahnung. Ich hatte beim letzten Mal, hattest du, glaube ich, gefragt, was die I2 heißt oder sowas, gell? Da hatte ich einen Glückstreffer gelandet. Ja. Also absolut geraten bei völliger Ahnungslosigkeit. Das könnt ihr jetzt natürlich auch gerne machen.
Totally carbon.
Da ein richtiges Wort dabei.
Carbon.
Nein.
Totally.
Cycling.
Nein.
Random.
Random. Okay, ja. Also ich.
Sorry, Giant.
Total Compact Road.
Oha.
So, okay. Wie unterscheiden sich Schweißen und Löten?
Beim Löten wird Zinn aufgebracht. Mhm. Und Schweißen wird einfach das Material sozusagen verflüssigt und zusammengefügt. Da lobe ich mir den Bastelkeller meines Vaters mit schönem Lötkolben und Lötzinn und da wird ordentlich gelötet.
Okay, jetzt auch wieder eine Frage, wo ihr zeigen könnt, ob ihr Roadbike aufmerksam gelesen habt.
Verdammt, nämlich, jetzt kann ich nur verlieren.
Was ist ein Carbon Layup Buch?
Das ist sozusagen das Manual, was den Rahmenherstellern an die Hand gegeben wird, wo drin steht, welches Layup wohin kommt und wie viel Harz wohin aufgeführt wird, sozusagen also der Bauplan für einen Carbonrahmen.
Sehr gut. Hervorragend.
Jetzt.
Es gab nämlich auch sogar in einer Podcast-Folge, also Erik, nicht so ungut, aber auch wer des Lesens nicht mächtig ist,
könnte diese Frage kennen.
Würde in dem Fall voll auf mich zutreffen.
Okay, wir haben nochmal eine Abkürzung, ja? Weil das ist, macht immer besonders viel Spaß, dann in die betretenen Gesichter zu gucken. Und wofür steht die Abkürzung EPS bei Campagnolos Elektronikschaltungen?
Oder? Ich weiß es nicht, weil ich will überhaupt ein Electronic Powered System.
Ah. Zwei sind richtig, aber
Electronic
das letzte Power
Shifting?
Das ist jetzt, wie kann man das jetzt, wie kann man das, das ist ein klassischer Abstauber. Wie kann man das, ist es wieder ein halber Punkt für jeden?
Ja, komm. Ja. Mein EP, Electronic Power, kann man ja, aber Shifting ja. System.
Shifting macht auch viel mehr Sinn. Wieso sage ich System? Macht viel mehr Sinn.
Ja. Also ganz streng genommen, Electronic Power Shift.
Okay. Ah, okay.
So, jetzt haben wir auch schon die letzte Frage in der Kategorie Technikfragen. Und zwar, wobei geben ETRTO-Angaben Orientierung? Beide, aber Erik, ganz Ticken früher.
Ja, grundsätzlich bei der Reifenbreite, Reifengröße, also beim Zusammenspiel aus Laufrad und Reifen. Also ich
das ist doch sozusagen das
versuche das jetzt gerade
Standard. Also die Normung von Toleranzen von Reifen und Felgen.
Beim Thema Hookless auch wichtig, wenn man Hookless-Felgen fährt, dass es dann eben bestimmte Vorgaben gibt, wie breit ein Reifen mindestens sein muss, damit er für eine bestimmte Maulweite der Felge European Tire and Rim Organization.
Technical Organization
ist hier.
Ja, genau. Also ich würde sagen, das stimmt. Auch wieder ein bisschen Teamwork.
Ich wollte gerade sagen, Teamwork makes the dream work.
Ja, genau. Also hat der Brunki einen halben Punkt und der Erik einen halben Punkt. Das ist tatsächlich richtig, die ETRTO, das ist eine Organisation, die ja gemeinsame Größenangaben und einheitliche Bezeichnungen von Reifen, Felgen, aber auch Ventilen durchsetzen will. Nicht nur für den Fahrradbereich, also nicht nur für Fahrräder übrigens, sondern auch für Autos, für LKWs, für Busse, für Landmaschinen, alles Mögliche.
Kann man eine eigene Podcast-Folge machen zu Reifengrößenangaben 700 C,
ja, genau, also genau. Aber das ist halt eben diese, Zoll. Da gibt's eben diese 700 C, diese französischen Angaben, dann gibt's die Zollangaben, die aus dem Englischen kommen und dann gibt es eben die ETRTO, die versucht, das auf einen international einheitlichen Standard und Bezeichnung eben zu bringen. Ja, das war die Kategorie Technikfragen. Der kurz der Zwischenstand. Es steht.
Habe ich so viele Punkte?
Brunki hat 5. Ich habe wegen dem halben gerade anders durchgestrichen. 5 und Erik hat 8,5. Das heißt, Brunki ist deutlich herangekommen. Das ist spannend. Und jetzt kommt auch wieder eine neue Kategorie. Und zwar die Kategorie richtig oder falsch.
Spannend.
Hatten wir bisher noch nicht, genau. Von Campagnolo wurde zeitweilig eine Rennradgruppe mit dem Namen Xenon produziert. Richtig oder falsch?
Falsch.
Das ist falsch, denn es ist richtig. Es gibt diese Gruppe. Oder es gab sie zumindest.
Xenon, echt nie gehört.
Ja. Eine Einstiegsgruppe, eine relativ preiswerte Gruppe, aber diese Gruppe gab es. 2003, zum 30-jährigen Jubiläum von Shimanos Top-Gruppe Dura-Ace, produzierten die Japaner eine Jubiläumsausführung unter dem Produktnamen Ultra-Ace. Diese Gruppe sollte dann auch dauerhaft zwischen Dura-Ace und Ultegra angesiedelt werden, verschwand aber nach kurzer Zeit wieder vom Markt. Richtig oder falsch?
Also da du das gerade so detailliert vorgelesen hast, würde ich sagen, das kannst du dir nicht ausgedacht haben, deswegen sage ich, dass es richtig ist.
Es ist falsch.
Okay. Das klang wie so, wenn das Alibi so komplett wasserdicht ist. So.
Also ich fand jetzt gerade die größte Challenge, als du das so gesagt hast, ja, und ich schon wusste, okay, die Antwort wird falsch, dir in die Augen zu gucken und nicht irgendwo im Gesicht zu zucken.
Und deswegen ist es.
So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo geht's hier weiter.
Gab es jetzt einen Strafpunkt für den Brunki?
Nö, weder für dich noch für den Brunki. Ja. Ihr habt einfach keine Punkte und verharrt auf dem bisherigen Stand. Mhm. So, bei der Deutschland-Tour gibt es ein neues Wertungstrikot, das Community-Trikot. Es ist weiß mit gelben, grünen, orangenen, lilanen und blauen Piktogrammen und wird von demjenigen Fahrer getragen, der auf der Plattform Instagram die meisten Stimmen als Fahrer des Tages erhalten hat. Ist das richtig oder falsch?
Das ist richtig. Wurde 2024 erstmals eingeführt.
Das ist richtig, das ist korrekt. Im Nachhinein fällt mir jetzt ein, dass du, weil du ja dieses Jahr bei der Deutschlandtour warst für uns, dass du da einen gewissen Vorteil hattest, aber gut,
ich
schreibe den Punkt.
Wird alles notiert für die spätere Klage.
Also ist aufgeschrieben. Nächstes. Auf der 13. Etappe der Tour de France 1950 fuhr der algerische Rennfahrer Abdelkader Zaaf in einer Spitzengruppe. Bei großer Hitze bekam er Durst, den er mit 2 Weinflaschen stillte. Kurze Zeit später fuhr er Schlangenlinien, legte sich am Straßenrand auf den Boden und schlief ein. Als er erwachte, okay, die muss ich jetzt eigentlich weiter vorlesen? Oder in dem Moment, in dem gebimmelt ist, ist eigentlich...
Ich weiß, dass es diese Geschichte gibt, dass der tatsächlich sich hingelegt hat und geschlafen hat. Stimmt.
Was ist dann noch passiert?
Der ist in die falsche Richtung, also wach geworden, dann in die falsche Richtung weitergefahren, also quasi wieder zurück.
Erstaunlich ist, dass er durch diese Episode berühmter geworden ist, wahrscheinlich, als wenn er die Etappe gewonnen hätte. Weil er wurde dann auch immer eingeladen zu den Nachtour-Kriterien und hat scheinbar richtig gutes Geld verdient auch. Aber eindeutig, Brunki bekommt den Punkt.
Aber ich hätte gedacht, dass die Ausführung falsch ist, weil ich hätte jetzt gesagt, in den 50er Jahren ist da schon Radsportler aus Afrika bei der Tour de France
mitgefahren. Algerien.
Algerien hast du gesagt.
Na gut, klar, Algerien ist ja sehr eng mit Frankreich.
Damals fast noch
Da hätte ich jetzt so meine Zweifel gehabt, ob das wirklich jemand aus Algerien gewesen ist und deswegen hätte ich gedacht, das sei falsch.
Aber das ist aber dann auch wär sehr tricky, sich so eine Geschichte auszudenken und dann heißt er nicht Abdel Dingsbums, sondern einfach den Namen um 2 Silben zu ändern und sagen, ja, der ist falsch, der ist anders.
Ja, aber falsch ist falsch.
Ja. Ja, aber so, die nächste Frage. Die Geschichte der Brüder Adolf und Rudolf Dassler ist weltbekannt. Gemeinsam bauten sie in Herzogenaurach eine Schuhfabrik auf. Später zerstritten sie sich. Der eine gründete die Marke Adidas, der andere Puma. Eine ähnliche, aber weit weniger bekannte Geschichte gibt es im Radsport, nämlich Dort ist weit weniger bekannt, dass Ivan Basso und Alcide Basso Halbbrüder sind, gemeinsam die Radmarke Basso gründeten, sich später ebenfalls zerstritten und Ivan Basso deshalb gemeinsam mit Alberto Contador die Radmarke Aurum gründete. Richtig oder falsch?
Also, soweit ich weiß, sind Ivan Basso und Alcide Basso nicht verwandt.
Das ist korrekt. Die Geschichte ist kompletter Blödsinn.
Ich hätte gesagt, das ist falsch, weil Ivan Basso hat keine Radmarke, also der hat nicht Basso gegründet.
Er könnte sie, also laut diesem Ammenmärchen, was ich euch jetzt versucht habe aufzutischen, hatte er sie ja gegründet, aber dann später, um sie dann später zugunsten von Aurum. Aber das hat er natürlich nicht, genauso wie Brunki sagt, es ist richtig, Ivan und Alcide Basso sind nicht verwandt. Die Marke Basso, die wurde bereits 1977 von den drei Brüdern Alcide, Renato und Marino Basso gegründet. Letzterer war übrigens 1972 Straßenweltmeister. Ivan Basso und Alberto Contador gründeten Aurum 2020. Und meines Wissens hatte auch keiner der beiden davor irgendwie eine eigene Marke. So, das ist aber, den darf ich jetzt nicht vergessen.
Genau. Loki
bekommt einen Punkt natürlich aufgeschrieben.
Wird ganz schön eng allmählich, oder?
So. Nächste richtig und letzte richtig oder falsch Frage. Fabian Cancellara ist besonders in Belgien beliebt. Während seiner aktiven Zeit gründete sich dort ein Fanclub, der zeitweise über 8000 Mitglieder zählte. Gründer dieses Fanclubs war niemand anderes als der dreifache Paris-Roubaix-Sieger Rick van Looy. Richtig oder falsch?
Komm, ich rate einfach, das ist richtig. Noch nie was von diesem Fanclub gehört, aber
ich weiß, dass er einen Fanclub in Flandern hatte. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Rick van Looy den gegründet hat. Das ist irgendwie.
Ja. Ja, aber Brunki macht es gar nicht schlecht. Ist jetzt bei 8 Punkten und Erik bei 9,5. Am Ende dieser halbe Punkt das wäre abgefahren. Wir kommen zu den zwei letzten Kategorien.
Können wir die Profisportfragen nochmal machen?
Es kommt auch Profisport.
Ja.
Also, jetzt kommt aber eine neue Kategorie auch, und zwar Radsportgeschichte. Ihr wisst ja, ich bin Historiker und deswegen ist mir die Geschichte ist mir auch einfach nah am Herzen. Und
die Radsportchronik und das Kopfkissen legen sollen. Hat früher in der Schule auch immer funktioniert.
Ja. Und jetzt kommen wir zur ersten Frage in der neuen Kategorie Radsportgeschichte. Von wem stammt der Satz? Im Radio habe ich gehört, ich hätte mich mit dem Blut meines Vaters gedopt. Das ist absurd. Wenn das stimmte, wäre ich positiv auf Wodka getestet worden.
Alexander Vinokurov.
Sehr richtig.
Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt.
Das ist richtig.
Das muss dann 2007 gewesen sein.
Ah, es ging.
Da ist er doch mit Fremdblut, ihm wurde doch Fremdblutdoping nachgewiesen und es war auch das Blut von seinem Vater und dann war das wahrscheinlich seine schlechte Doping-Ausrede.
Im Jahre 1910, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter zurück, führte erstmals eine Etappe der Tour de France durch die Pyrenäen. Die 326 Kilometer lange Strecke führte über den Col de Périsort, den Col d'Aspin, Col du Tourmalet und Col du Bisque. Legendär wurde der Ausruf Mörder, ihr seid Mörder, den einer der Rennfahrer während der strapaziösen Etappe den Tour de France Organisatoren entgegenschleuderte. Wie hieß der Rennradfahrer?
Ach, verdammt, ich habe den Namen schon zigmal geschrieben.
Ja, ich bin im Sommer, als ich in den Pyrenäen war, alle diese Pässe gefahren und da
hast du auch das öfter mal Mörder gesagt.
Habe ich genau diesen Giuseppe des Assassins auch gerufen. Ach, wie hieß der Kerl? Ich komme nicht drauf.
Es ist eine Geschichte, deswegen habe ich die auch ausgewählt, die immer wieder erzählt wird, wo teilweise ja auch schon wieder behauptet wird, hat sich gar nicht so zugetragen, ist eine der vielen Mythen und Legenden aus der Anfangszeit der Tour de France.
Ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen von dem Typen, der die Strecke ausgekundschaft hat, hatten dann hier im Schneetreiben und was weiß ich was.
Von den Bären, ja genau, bin über den Tour de France Telegramm nach Paris geschickt. Strecke
passt super.
Ist super. Rennen kann stattfinden.
Das war von Visa. Ja.
Aber jetzt wird der Radfahrer gesucht.
Octave Lapisse?
Richtig.
Ah, ja, natürlich. Scheiße.
Der Name schwirrt mir im Kopf und ich weiß der wirklich.
Also dafür auch verspätet noch.
Juhu!
Also Respekt.
Natürlich, ach Mann.
Nicht schlecht.
Ja.
So, zwei Fragen haben wir noch bei der Geschichte. Weil 1924 im Vorfeld des Giro d'Italia ein Streit zwischen Rennfahrern und Organisatoren eskalierte, wurde die Rundfahrt für jedermann ausgeschrieben. Die leidenschaftliche Rennfahrerin Alfonsina Strada meldete sich daraufhin als Frau für die Teilnahme an der Männerrundfahrt an. Auf der 8. Etappe stürzte sie und stand mit zerbrochenem Lenker kurz vor der Aufgabe. Was tat sie, um die Etappe beenden zu können? Also ist natürlich eine abgefahrene Frage.
Zerbrochener Lenker.
Aber auch an dieser Stelle der Hinweis, es stand in Roadbike und es ist den Artikel, den gibt es auch online bei bike-x.de kann man den nachlesen. Eine tolle Geschichte, eine starke Frau. Was tat sie, um das Rennen beenden zu können?
Also das ist nicht die Antwort, aber das würde ich machen, freihändig fahren.
Es wäre eine Leistung, natürlich. Es wäre eine Leistung, aber es ist nicht die Antwort. Brunki, willst du antworten? Oder ich würde sagen, ein Minuspunkt, das haben wir jetzt noch nie gemacht heute. Deswegen, den gibt es nicht. Das heißt, du könntest ganz frisch, frei von der Leber weg antworten.
Sie fuhr einhändig.
Ein bisschen mehr Kreativität hätte ich jetzt schon erhofft.
Also
da gibt es jetzt doch den Minuspunkt. Nein. Sie besorgte sich auf einem nahegelegenen Bauernhof einen Besenstiel, an Gabelkrone und Rahmen, montierte die Bremsen und fuhr ins Ziel. Ja. Bis zum heutigen Tag ist Alfonsina Strada die einzige Frau, die beim Giro d'Italia der Männer mitgefahren ist. Im Ziel wurde sie frenetisch gefeiert und ihre Leistung machte sie weltberühmt. Nachzulesen eben in Roadbike 621 und auf bikex.de.
Mich jetzt interessiert, ist sie denn, welchen Platz hat sie belegt?
Ja, sie ist auf dieser Etappe ist sie aus dem Zeitlimit gefallen.
Ah.
Aber das hat der Veranstalter auch bei anderen Männern, die in den Tagen davor schon aus dem Zeitlimit gefallen waren, auch gemacht. Sie durfte dann quasi außer Konkurrenz, im Rennen bleiben, im Feld weiter mitfahren und hat das Rennen dann einige Tage später dann auch beendet. Genau. Letzte Frage in der Kategorie Radsportgeschichte. Auch wieder eine große Legende. Niemand weiß, ob sie stimmt, aber an welchem Pass erfand Tullio Campagnolo der Legende nach den Schnellspanner? Auch wieder so eine Sache, die man immer wieder hört im Radsport. Wenn vom Campagnolo eine Pressemitteilung kommt, steht das im Zweifelsfall auch wieder drin. Immer wieder wird die Geschichte erzählt.
Der Witz ist, ich habe das mal im Zusammenhang mit irgendeinem Berg gehört, aber ich kriege nicht mehr zusammen, welcher das war. Jetzt überlege ich gerade. Campagnolo sitzt in Vicenza.
Mhm. Ja, geht schon in die richtige Richtung auf jeden
Deswegen
Fall.
Deswegen sage ich einfach Monte Grappa.
Das ist leider falsch. Auch hier wieder die Option zu antworten, Brunki, wenn du möchtest.
Gavia.
Nee, den ist man, glaube ich, also so abgefahren war man, glaube ich. Also das wäre jetzt eine interessante Frage, wann war der Gavia das erste Mal im Programm des Giro d'Italia? Ich glaube, dass das sogar relativ spät war, oder? War das nicht sogar diese legendäre Schneeetappe 88, dass es da auch das erste Mal war? Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber das war, glaube ich, deutlich später. Werde ich im Nachgang natürlich recherchieren, weil es mich interessiert. Es war der Croce Daune oder Daun, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, bei Feltre. Da wollte er 1924 das Hinterrad umdrehen. Damals war das ja noch so, dass man halt keine Schaltung hatte, sondern dass man die Flügelschrauben quasi geöffnet hat und dann drehte man um, weil auf der anderen Seite war dann der größere Zahnkranz. Mhm. Und das hat er nicht mehr hingekriegt, weil er einfach so Eispfoten hatte bei schlechtem Wetter und hat sich überlegt, Mensch, wenn man da einfach einen Haken hat, den man aufzieht, wäre doch viel einfacher. Mhm. Ja, das war...
Ist ja quasi erweiterter Gebirgszug von Monte Grappa, oder?
Fast schon. Ich wüsste gar nicht, wo der...
Dadurch, dass ein Tal dazwischen ist, würde ich sagen,
nein. Ich wüsste gar nicht, wo dieser Berg liegt, ehrlich gesagt.
Liebe Geologen unter den Hörerinnen und Hörern, wenn ich recht hatte, schreibt mir bitte.
So, und damit kommen wir auch schon zur letzten Kategorie. Ganz traditionell sind das die Schätzfragen.
Oha.
Und da machen wir es jetzt so, dass hier genau wird nicht mehr gebimmelt, sondern da würde ich sagen, machen wir eine Reihenfolge. Wer fängt an? Ich sage nochmal den Zwischenstand. Es steht tatsächlich...
Eigentlich muss immer der Führende fängt an, ne, damit der andere sich orientieren kann. So war es zumindest in der Vergangenheit immer.
Wie war es, Dev?
Dass der Führende immer die erste Antwort geben muss, mhm, und der andere sich dann orientieren konnte. Und
gut, das ist gar nicht so
das,
dumm.
Das also, sage ich jetzt als der Führende.
Als der Führende, ganz selbstlos, hat Erik das kurz rekapituliert. 10,5 Punkte zu 9 Punkten. Also es ist tatsächlich doch immer noch alles drin. Mhm. Brugge hat den Start ein bisschen verschlafen, aber dann stark aufgeholt. Dann machen wir das so. Der Erik, wenn es für dich okay ist, Brugge, klar, dann machen wir, die erste Antwort kommt von Erik auf diese Schätzfrage. Wie viele deutsche Etappenorte der Tour de France gibt es bisher? Start oder Zielort? Also ich meine nicht, das ist nochmal ganz wichtig, nicht insgesamt die quasi Anwesenheiten. Mhm. Es geht halt auch ein Ort mehrfach. Ja, also es geht wirklich nur, in wie vielen Orten ist die Tour de France bisher gewesen? Start oder Zielort? Und es kann ein Ort davon auch mehrfach gewesen sein.
Also wenn drei Etappen in Köln zu Ende gingen,
dann zählt das als eine.
Als eins, genau.
Genau. Mhm.
Zwölf.
Ich sag mehr.
Ja, wie viel mehr?
15.
Dann wäre der Punkt, ist der Punkt hiermit bei Erik,
ja,
weil es sind 13.
Boah,
yes. Erik haarscharf, ein bisschen näher dran. Mhm. Und zwar...
Jetzt sehen wir mal mit hier.
Das können wir machen. Was hattet ihr denn?
Ich habe einfach so, also ich wusste, Berlin hatte ja mal den Grand Départ mit mehreren Etappen, aber dann Stuttgart war, glaube ich, mit bei, Köln, Frankfurt, Pforzheim, Karlsruhe, Freiburg, Saarbrücken. Und dann hört es bei mir tatsächlich auf. Also meistens ja eher so der Südwesten der Bundesrepublik.
Also ich habe hier stehen Freiburg als tatsächlich, wie soll man sagen, Siegerstadt, weil es da die Tour de France tatsächlich 4-mal gewesen ist bisher schon. 1964 das erste Mal, zuletzt im Jahr 2000. War da nicht auch unser Wodka-trinkender Alexander Vinokurov auf der Zielgeraden, hat er dann leider den Sprint verloren hat, gell? War,
ich glaube ja.
Der Ausreißversuch. Boah,
damals Gerdemann, war das, der ist auch nach Deutschland drüber gefahren.
Nee.
Fabian Wegmann ist nach Karlsruhe fast als Solist angekommen.
Und Heinrich Hausler hat auch mal eine Etappe in Deutschland gewonnen.
2005.
Nee, in den Vogesen.
Das war aber in den Vogesen.
In Colmar.
Es kann aber sein, dass das die Etappe war, die in, weiß ich jetzt nicht ganz genau, die auch in Deutschland gestartet wurde. Also, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede. Also, Freiburg 4-mal, Köln 1965, Felsberg im Saarland.
Yes,
das. 1970.
Das waren so die, ich da gespeichert habe mit, ja, da gab es bestimmt noch so ein paar kleine, an die sich keiner erinnert.
Saarlouis. Ja. 1970, Frankfurt 1980, Wiesbaden 1980, Berlin 1987, Karlsruhe 1987 und 2005, Stuttgart 1987, Pforzheim 1987 und 2005, Koblenz 1992, dann Saarbrücken 2002, Sprintankunft und der Grand Départ in Düsseldorf 2017. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass...
ich kann jetzt auf 14.
Ganz
ich habe mitgezählt, bei mir waren es 13.
Na gut, sei es so.
Dann hoffen wir, dass hier jemand von der ASO zuhört. Am besten, die ASO gibt es ja jetzt auch in Deutschland übrigens, ASO Germany.
Ja. Ja.
Die Gesellschaft zur Förderung des Radsports, die bisher die Deutschlandtour ausgerichtet hat, Eschborn, Frankfurt und die Cyclassics in Hamburg, war ja schon eine 100%ige Tochter von der ASO, heißt jetzt auch ASO, ASO Germany und hat ganz nebenbei mit dem Bund Deutscher Radfahrer, der nicht mehr Bund Deutscher Radfahrer hat, sondern German Cycling, die Austragung der Deutschlandtour bis 2050.
Ja, richtig lang.
Richtig lang einen Vertrag abgeschlossen. Also okay. Ja, vielleicht nochmal das, was wir jetzt gerade hier quatschen. Wir haben gerade Mitte Dezember, also auch wenn diese Folge später ausgestrahlt wird und wir erzählen das hier, als wäre das jetzt die absolute Mega-Neuheit, seht uns das bitte nach.
Und ich glaube, die Meldung kam vor 2 Tagen oder 3 Tagen
ja, irgendwie. Genau. Ja. Also, das war die erste Frage. Ich habe den Punkt, glaube ich, gar nicht aufgeschrieben. Das wollen wir natürlich nicht. Also
bitte ich, das zu tun.
Och. Damit steht es 11,5 zu 9. Das ist aber immer noch alles drin. Nächste Schätzfrage. Seit wann wird der höchste befahrene Punkt der Italien-Rundfahrt als Cima Coppi bezeichnet? Oha. In welchem Jahr? Jetzt ist Brunki das erste Mal dran, genau. Oder? Mhm. Wir wechseln immer. Wann könnte das gewesen sein?
Ich sag jetzt mal 1982. Bei völliger Ahnungslosigkeit. Ich jag mal irgendwie so in wie bei Schiffe versenken, einmal so B7.
Also ich bin gerade hin und her gerissen, jetzt 1981 oder 1983 zu sagen, weil Fausto Coppi, nachdem das ja benannt wurde, war ja in den 40er und 50er Jahren vor allem aktiv. Also ich glaube, zu der Zeit wird es noch nicht gewesen sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man das irgendwie so anlässlich seines 10. Todestages oder seines Todestages überhaupt gemacht hat.
Wann ist er denn gestorben?
Ja, das wäre die nächste Frage, die ich stellen würde.
Nur das wüsste.
Deswegen sage ich, dass das noch nicht so lange ist und sage 1983.
Das ist falsch, und also beziehungsweise weiter weg. Falsch seid ihr beide. Okay. Und Brunki ist näher dran. Und zwar war es 1965.
Aha.
Also sehr früh. Coppi ist am 2. Januar 1960 gestorben, nachdem er sich bei einem Schaurennen in Burkina Faso in Afrika mit Malaria infiziert hatte. Und er ist dann eben 5 Jahre später, ist ihm zu Ehren der höchste Punkt in Cima Coppi benannt worden. Und seither ist das auch so geblieben. Was könnte denn die erste Cima Coppi gewesen sein? Das ist nur so eine extra Zusatzfrage.
Also im Zweifel der Stelvio als höchster Pass Italiens. Aber ob sie den in dem Jahr gefahren sind, weiß ich nicht. War es der Stelvio?
Es war der Stelvio. Ah, ja. Es gibt aber keinen halben Punkt, weil das so. Also wenn du das jetzt selbstbewusster vorgetragen hättest, dann hätte ich dir einen halben Punkt vielleicht sogar noch abgekauft. Aber
kann man nicht oben am Stelvio auch diese Trikots kaufen mit Cima Coppi irgendwie? Steht das sogar ein Schild, wenn mich nicht alles täuscht?
Das ist ja quasi immer die Cima Coppi. Also gibt ja nichts Höheres in Italien.
Wir machen weiter, schlage ich vor. Wie viele Rennen gewann Eddy Merckx in seiner Karriere? Als erstes antwortet Erik.
Darf ich die exakte Zahl sagen?
Verdammt, also wenn es die exakte Zahl ist, dann würde ich sagen, darf Brunki, wenn es nicht also, die exakte, dann bekommst
525.
Sagst du mehr oder weniger? Oder sagst du, das ist die exakte Zahl?
Das wäre jetzt meine Antwort gewesen.
Well played.
Ja, du hast ja schon, also wenn du sagst, dass du es weißt, glaube ich dir das, aber dann sage ich einfach 524, um so eine Mini-Chance mir zu wahren. Ja,
also für Brunki kommt hier.
Ja, weiß ich halt, weil es ein Rad von Eddy Merckx gibt, das 525 heißt.
Ah.
Und deswegen kann ich mir diese Zahl merken.
Auch nicht schlecht, ja.
Mhm. Also da bin ich dann in meiner Produkttester-Job etwas bevorzugt. Und das hatten wir, glaube ich, jetzt erst im... Jetzt habe ich es noch gar nicht her, dass wir es hatten.
Jetzt habe ich nur noch einen halben Punkt Vorsprung, oder?
Du hast nur noch einen halben Punkt Vorsprung. Verdammt. Da bin ich jetzt echt froh. Ich hatte nämlich bei dem Zurechtmachen dieser Fragen hatte ich irgendwie Sorgen, dass das so freakig ist, dass das hinterher, keine Ahnung, dass das nicht so eng wird. Ohne dich jetzt.
Ach, die Frage kann ich nicht stellen. Hat der Brunki keine Ahnung? Ne, bei der auch nicht.
Komm ich damit. Nein, natürlich nicht. Okay, jetzt sind es also wirklich zwei Fragen.
Die Antwort ist richtig, wenn ich falsch gewesen wäre.
525 ist richtig. Wir können es natürlich auch noch aufdröseln. Unter diesen 525 Siegen waren fünfmal der Sieg bei der Tour de France, fünfmal der Sieg beim Giro d'Italia, fünfmal der Sieg bei Lüttich-Bastogne, siebenmal Mailand-San Remo, dreimal Paris-Roubaix, zweimal Lombardei-Rundfahrt, dreimal WM. Also es wird ja immer gesagt, der Pogacar ist quasi so der neue Kannibale und er wird den Eddy Merckx bald einholen. Ich glaube, da hat er schon noch ein ganz ordentliches Stück, was er da fahren muss.
Dauert noch ein Weilchen, ja.
Wobei er ja jetzt von Ernesto Colnago dieses Aero-Rad bekommen hat. Also. Das heißt, er ist noch mal ein bisschen schneller.
Fand es übrigens jetzt witzig. Ich glaube, Eddy Merckx hat sich ja jetzt irgendwie mit dem Fahrrad hingelegt und hat sich irgendwie die Hüfte gebrochen und hat gesagt, er fährt jetzt nur noch mit Stützrädern.
Das war auch nicht ganz ernst gemeint, aber ja.
Was mich jetzt mal, Erik, zählt eigentlich, wenn ich jetzt die Tour de France gewinne, zählt das als eigenes Rennen, wenn ich vier Etappen gewinne und die Gesamtwertung? Habe ich dann fünf Rennen
sind
gewonnen?
Fünf Siege.
Ja. Okay. Also obwohl ich eigentlich
was nicht zählt, sind so, wenn du die Bergwertung oder die Sprintwertung gewinnst. Das ist kein Sieg.
Okay.
Interessant. Also mit vier Etappen und der Tour de France Gesamtwertung habe ich fünf Rennen gewonnen.
Ja. Oder in deinem Fall null.
Na was? Ich bin halt noch nie angetreten.
Das stimmt.
Das ist auch wieder
wahr. Das stimmt. Ja. Also, wir kommen zu den zwei letzten Fragen, die wirklich alles entscheidend sind.
Wir mussten jetzt anfangen, weil eigentlich hätte ich ja die letzte anfangen müssen, aber Brunki wusste es ja, deswegen. Ich würde sagen, du musst trotzdem anfangen.
Ja, dann fange ich trotzdem an.
Ich glaube, es ist aber auch relativ bums, weil wenn du nicht wirklich durch Zufall 525 gesagt hättest, hätte Brunki den Punkt ja auf jeden Fall bekommen.
Ich hatte ja gar nicht die Chance, die Zahl zu
sagen. Was wolltest du denn sagen?
525. Ich bleib dabei.
Ja, okay. Lassen wir das mal auf sich beruhen. Wer antwortet jetzt? Worauf haben wir uns geeinigt?
Ich kann gerne anfangen.
Es muss ja wenn es noch zwei Fragen sind, jeder noch einmal anfangen. Dann.
Ja. Wie oft gewann ein Radrennfahrer auf einem Pinarello-Rennrad die Tour de France?
Oha. Ich sag 8-mal.
Es ist deutlich mehr und deswegen sage ich 9-mal. Aber es ist auf jeden Fall im zweistelligen Bereich. Also weil Indurain hat ja schon 5-mal, Ries und Ulrich wären 7, wir können ja mal laut zählen, oder ich zähle mal laut. Dann Oscar Pereiro,
echt, wurde auch?
Wäre 8. Und dann
na gut, die ganzen Ineos-Jungs
Wiggins und 4-mal Froome sind 14, Bernal sind 15, Garen Thomas sind 16.
Ja, okay.
16, oder?
Das musste ich jetzt irgendwo einmal verzählt haben. Es sind insgesamt 16. Es fehlt noch Pedro Delgado. Oder hattest du den erwähnt?
Nee, den hatte ich nicht erwähnt.
Pedro Delgado 1988. Okay. Aber auf jeden Fall.
Ich habe einfach bei Ulla angefangen beim Zählen.
Ein Punkt.
Aber ich würde sagen, damit habe ich vor der letzten Frage 1,5 Punkte Vorsprung.
Ja, das stimmt. Streng genommen ist die letzte nur noch eine Bonusfrage.
Yes!
Wie oft war der Mont Ventoux Teil der Tour de France? Und zwar sage ich direkt dazu, die Doppelbefahrung 2021 zählt auch als 2. Und auch wenn das Ziel unten im Tal war, zählt auch als Befahrung. Und die Bergankunft 2016, die ja streng genommen nicht am Gipfel war, sondern wegen des Windes verkürzt wurde, unten ans Chalet Reynard, die zählt auch. Also insgesamt, wie oft war der Mont Ventoux Teil der Tour de France?
Ich glaube, es waren
12-mal.
Ich sag 11-mal.
Also vielleicht kurz, bevor du auflöst, eine ähnliche Frage hatte ich in unserer ersten Quizshow, hatten wir ja eine Entweder-Oder, da hatte ich euch beide gefragt, welcher Berg wurde bei der Tour häufiger befahren, Alpe d'Huez oder Mont Ventoux? Damals wusste ich auch noch die Mont Ventoux-Zahl genau, aber ich weiß, Alpe d'Huez ist 34-mal bislang und Mont Ventoux war irgendwas in
weniger.
Den Zehnern. Also es war relativ deutlich und deswegen, ich meine, dass es 12-mal der Ventoux war, weil der wird nicht so oft
gefahren. Nee, es ist tatsächlich so, er wird nicht so oft gefahren. Nächstes Jahr hatten wir ja schon, ist er wieder dabei. Genau. Aber es sind genau 18 Mal.
Oha. 18, okay.
Also wie gesagt, wenn man die Doppelbefahrung 21 auch als zwei Befahrungen zählt. 8-mal war er nur die Bergwertung, vor allen Dingen in den ersten Jahren. Und dann auch 1994 nochmal mit der legendären Flucht von Eroospoli. Und 10-mal war er die Bergankunft einmal eben verkürzt. Aber damit haben wir einen Sieger mit 13,5 Punkten zu 11 Punkten gewinnt Erik vor Brunki. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Danke. Darfst du dir den pinken Weihnachtsbaum, der hier neben uns steht, darfst du dir als Trophäe mit nach Hause nehmen.
Schön. Schöner großer Pokal. Ich finde, wir sollten auch Wertungs-Roadbike-Trikots einführen, den aktuell führenden in der Quizwertung oder so. Würde ich jetzt mein virtuelles Führungstrikot.
Wertungstrikot ist das, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, wen zeichnete das weiße Roadbike-Trikot, das weiß-rote Roadbike-Trikot bei der Deutschland-Tour aus? Es gab ein Roadbike-Trikot in den Jahren, als sie wiederbelebt wurde. Ich glaube, auch 2005. Gerald Ciolek hat es mal gehabt. Ich meine, es wäre das Trikot des besten Jungprofis.
Aber Roadbike gibt es doch erst seit 2007.
Ja, dann stimmt diese These schon wieder nicht. Dann stimmt die These schon wieder nicht. Aber
sehr überzeugend vorgetragen.
Ja. Es gab ein Wertungstrikot Roadbike.
Echt?
Ich habe Fotos gesehen.
Oha.
Boah. Bester Deutscher?
Ja, ist ja Bums, wofür es jetzt genau war. Aber waren das noch Zeiten?
Waren das noch Zeiten?
Ja. Tja. Damit haben wir nach 3 Austragungen des Radsport-Quizzes, ihr könnt auch gerne die anderen Folgen nochmal nachhören, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, und die grandiosen Siege von Brunki und meiner Wenigkeit nochmal nach.
Ich finde immer, sollte jeder mal gewonnen.
Sollte jeder mal gewonnen. Ja, sehr, also, sehr fair.
Ist fast schon ein bisschen cheesy, finde ich.
Ja, genau.
Es sollte nochmal eine Folge geben, wo wir alle drei gegeneinander antreten.
Ja, du bist dann Alex, unser geschätzter Chefredakteur, ja, die Fragen stellen
muss. Ja, oder eben ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr dieses Format mögt, wenn ihr es weiterhören wollt, dann schickt uns gerne Fragen. Die wir dann, müssen wir gucken, wie wir das machen, dass einer die nur liest und dann die Fragen zu einem Quiz zusammenstellt. Und verratet uns gerne, wenn ihr mitgeraten habt, wie oft ihr richtig oder falsch lagt und auf wie viele richtige Antworten ihr kommt.
Ich finde, das Fragen formulieren macht mindestens so viel Spaß wie das Raten, einfach sich da reinzukraben und sich Fragen auszudenken. Am Anfang denkt man ja immer so, ja, aber man hat schon alles gefragt.
Ja, aber man lernt auch total viel so SRAM, so, dass das eben das Akronym von den Gründern einfach ist.
Eine Frage bei einer der ersten beiden Radsport-Quiz-Ausgaben.
Oder DI2, jeder benutzt es. EPS hast du ja heute gefragt.
Wir wissen jetzt schon nicht mehr, was
die Abkürzung Electronic Powered Shifting.
Electronic Power Shift.
Ja.
Ja. Ja. Sagt uns gerne, ob wir dieses Format fortführen sollen oder nicht. Schickt uns die Fragen dazu. Und wenn ihr gerne weiterhin mit uns zu tun haben wollt, dann hört in 14 Tagen wieder rein bei der nächsten Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins, das es natürlich auch in gedruckter Form am Kiosk gibt oder in digitaler Form als E-Paper und natürlich auf der Webseite bike-x.de, bei Instagram und hast du nicht gesehen, wo überall. Wenn ihr Roadbike wollt, könnt ihr Roadbike haben.
Ihr wollt Roadbike, ihr kriegt Roadbike.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.